Genau, wir werden heute Morgen drei Punkte erfahren, weshalb Jesus unterwegs wird, was er gemacht hat als Vorbereitung und dann auch, weshalb das vielleicht auch für uns wichtig ist, weshalb wir auch unterwegs sein sollten. Aber steigen wir doch direkt ein in den Bibeltext, den ich euch gerne vorlese. Jesus predigt in Galiläa. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Ich habe gelb markiert, was mir bei diesem Bibeltext zuerst ins Auge gestochen ist. Jesus stand ganz früh auf und betete, bevor er losging. Da habe ich mich gefragt, ja, Jesus ist ja Gottes Sohn. Der ist ja eng verbunden mit seinem Vater. Muss denn der beten? Muss denn der so viel beten? Weil damals beteten die Leute eigentlich nur dreimal am Tag. Aber bei den Berichten über Jesus können wir sehen, dass immer, wenn etwas Wichtiges passiert ist, dass er dann gebetet hat. Ich denke, das ist etwas, was wir für uns mitnehmen können. Immer, wenn du etwas Wichtiges vorhast, oder auch generell durch den ganzen Tag, bete. Ich mache das bei mir so, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich zuerst: Hallo Jesus, wir haben das vor 2 Wochen schon gehört, ihr mögt euch vielleicht erinnern. Und dann bete ich jeden Morgen das Vaterunser und jeden Morgen das Gebet des Jabez für Segen und Bewahrung für meine Familie. Und manchmal finde ich das etwas doof, dass ich jeden Morgen Gott dasselbe erzähle. Aber er interessiert sich für das, was mir wichtig ist. Und deshalb möchte ich euch, die Kleinen und die Großen, einladen, betet doch, weil wenn Jesus es notwendig hatte, zu beten, dann können wir das sicher auch brauchen. Und er hat es ja selber gesagt, in Matthäus, er sagt: Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und er lebte, was er betete, und machte es so. Das war schon der erste Punkt. Für den zweiten Punkt nehmen wir den zweiten Bibeltext oder den zweiten Bibeltext, der dieselbe Geschichte beinhaltet. Ich lese sie euch wieder vor. Früh am Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Die Menschen suchten ihn überall. Als sie ihn schließlich fanden, baten sie ihn, sie nicht zu verlassen. Doch er erwiderte: Ich muss die Botschaft vom Reich Gottes auch an anderen Orten verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und so zog er weiter umher und predigte überall in Judäa in den Synagogen. In anderen Übersetzungen heißt es überall in Galiläa. Auch hier habe ich wieder die Stelle gelb angestrichen, die mir besonders wichtig war oder die mir besonders ins Auge gestochen ist. Die Menschen suchten ihn überall. Als sie ihn schließlich fanden, baten sie ihn, sie nicht zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt war Jesus in Kapernaum. Und eigentlich, wenn wir uns das richtig überlegen, wäre es viel schlauer gewesen, Jesus wäre dort geblieben bei diesen Leuten. Er hätte eine große Kirche bauen können, so ein Jesus-Begegnungszentrum. Er hätte einen Empfang oder eine Rezeption einrichten können. Die Leute hätten kommen können. Und sie hätten können im Gottesdienst einen Platz buchen, sie hätten eine Gruppenheilung buchen können oder eine Einzelheilung, vielleicht für etwas mehr Geld. Sie hätten ein Hotel bauen können, wo man sich hätte können ausruhen können und dann sich vorbereiten für den Gottesdienst. Man hätte Souvenirs verkaufen können. Es wäre viel logischer gewesen, dort ein Jesus-Begegnungszentrum einzubauen oder zu bauen. Und stellt euch vor, wenn man Jesus suchte, dann musste man immer durch ganz Galiläa marschieren. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Das ist dieses riesige Gebiet hier. Nein, da oben, sorry. Man musste immer umhermarschieren, wo ist er gerade, wo muss ich ihn suchen. So hätte man einfach nach Kapernaum gehen können und ihn dort finden. Und es hätte auch einen großen Vorteil gehabt, weil Kapernaum ist da oben, in einem anderen Land, Jerusalem ist da unten, wo der hohe Priester ist, die ihn eigentlich hätten umbringen wollen. Also eigentlich wäre alles logisch gewesen, dass sich Jesus eine Kirche gebaut hätte und dort gewartet hätte, bis die Leute zu ihm gekommen sind. Aber für Jesus war wichtig, dass er zu den Leuten ging, dass er sie im Alltag abholte, dass er sich um ihre Sorgen kümmerte, wo sie waren. Und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis für uns heute, dass wir zu den Leuten gehen, dass wir uns nicht in der Kirche verstecken und warten, bis die Leute zu uns kommen, um die gute Botschaft zu hören, sondern dass wir da hingehen, wo die Leute sind und das mit ihnen das Leben verbringen, das sie leben und uns um ihre Sorgen kümmern, die sie gerade haben am jetzigen Tag. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den finden wir natürlich im dritten Bibeltext. Den lese ich auch gerne vor. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jetzt springen wir zum gelben Teil wieder. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, er heilte sie. Nur mal den Teil. Wir sehen hier, dass Jesus die gute Botschaft brachte. Er erzählte den Leuten, dass sie sich nicht mehr nur an die Gesetze halten mussten oder alles tun mussten, um die Gesetze einzuhalten und da einen Stress hatten für die Gesetze, sondern er kümmerte sich um ihre Anliegen. Und das, was sie ihnen am meisten wehtat. Und das war anscheinend zu der Zeit die Leiden, die sie hatten, die Krankheiten, die Gebrechen, all das. Und er ging zu den Leuten und kümmerte sich um das, was sie am meisten beschäftigte. Mehr Gebrechen. Damals gab es noch keine Krankenhäuser. Deshalb war vielleicht das Wichtigste. Und für uns heute, auch wir sollten zu den Leuten gehen. Auch wir sollten uns um das kümmern, was die Leute am meisten beschäftigt. Das sind vielleicht heute weniger Krankheiten. Aber vielleicht ist es Einsamkeit. Und vielleicht sind es Fragen im Leben, die sie haben. Oder einen Sinn im Leben geben. Was erstaunlich ist, ist die Wirkung, die das brachte. Die Neuigkeit über ihn verbreitete sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei. Große Menschenmassen umlagerten ihn, wohin er auch ging. Es waren Leute aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus ganz Judäa, selbst aus dem Gegenöstlichen, östlich des Jordans. Ein Riesengebiet, oder Damaskus in Syrien, das ist da oben, die sind über 100 Kilometer marschiert, um da zu Jesus zu kommen. Oder von Jerusalem, das ist etwa 170 Kilometer bis nach Kapernaum. Die Verbreitung des Christentums funktionierte wie von selbst. Wünschen wir uns das heute auch? Wäre das nicht schön, wäre das nicht super, wenn die Leute kämen aus den 10 umliegenden Dörfern, einfach das Haus hier stürmen und möglichst viel, dass wir keinen Platz mehr hätten, dass es automatisch funktioniert? Das sollte doch auch heute noch gehen. Und deshalb funktioniert das nicht. Wir können sagen, na gut, früher, das war Jesus, ist ja klar, Gottes Sohn, das muss ja funktionieren. Aber er hat uns einen Auftrag gegeben. Als er in den Himmel zurückging, hat er gesagt, jetzt seid ihr hier. Macht ihr das, was ich getan habe. Seid ihr das Licht der Welt. Zeigt ihr mit euren guten Taten, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass Jesus lebt. Ich habe mir das so vorgestellt. Jesus ist das weiße Licht. er war hier und er war perfekt und konnte die Leute erreichen, konnte auf die Leute eingehen, wusste, was die Leute brauchen. Und dann ist er in den Himmel gegangen und hat gesagt, so, liebe Gemeinde, jetzt übernehmt ihr. Und wenn man weißes Licht aufteilt, so in einem Glasdreieck, dann entsteht ein Regenbogen, ganz verschiedene Farben. Und ich habe mir so das Bild vorgestellt, diese Farben, das sind wir. Jeder von uns ist so eine Farbe. Und wenn man verschiedene Lampen mit verschiedenen Farben aufeinander richtet, dann entsteht wieder weißes Licht. Aber es braucht alle Farben. Es braucht die kleinen Farben und die großen Farben. Es braucht die jungen Farben und es braucht die alten Farben. Nur wenn alle zusammen sich einsetzen, nur wenn alle zusammen mitarbeiten, dann entsteht wieder weißes Licht. Und sonst, wenn nur Gelb und Rot zusammenarbeiten, dann entsteht oranges Licht, aber das ist noch nicht weiß. Jetzt denkst du vielleicht, boah, das ist aber anstrengend. Muss ich noch arbeiten? Und eigentlich mag ich doch gar nicht. Und sowieso, ich habe kein Talent und ich kann ja eigentlich nichts gut. Und was soll ich denn überhaupt tun hier? Und ich bin doch noch viel zu klein und ich bin viel zu alt. Und soll ich dir was sagen? Das ist Blödsinn. Das ist Dummheit, das stimmt gar nicht. Völlig falsch. Ich kann dir das zeigen. Ich möchte dir das zeigen, wie das funktioniert mit den Aufgaben. Oder beginnen wir anders. Paulus selber hat uns erklärt, in der Bibel geschrieben, wie das funktioniert. Im 1. Korinther Brief 12,4 schreibt er, es gibt verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die wir gut können, und Gott gibt jedem von uns etwas. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Es gibt verschiedene Aufgaben, die man machen kann, aber alle sollen für Gott sein. Und Gott wirkt, und im Original steht da, mit Energie versorgen, im griechischen Text. Paulus hat gesagt, Gott versorgt euch mit Energie. Also, ich habe mal übersetzt, antreiben, weil wirkt ist so ein komisches Wort, das verstehe ich nicht so gut, aber antreiben, das verstehe ich. Auch Gott treibt auf verschiedene Weisen an in unserem Leben. Aber es ist immer derselbe Gott, der alles in uns antreibt. Das klingt jetzt etwas kompliziert. Und deshalb habe ich gedacht, das müssen wir praktisch machen. Ich zeige euch das jetzt an einem praktischen Beispiel und wie das in meinem Leben funktioniert. Also, zuerst brauchen wir eine Aufgabe. Angenommen, unsere Aufgabe ist, in dieses Brett ein Loch zu bohren. Das kann jeder, oder? Habt ihr Zeit? Theoretisch kann das jeder. Aber ist das schlau, mit diesem Bohrer so ein Loch in das Brett zu bohren? Findet ihr das schlau, Kinder? Ja, was braucht man denn dazu? Ja. Eine Bohrmaschine, na logisch, völlig klar. Wir brauchen eine Bohrmaschine. So, geht viel besser, oder? Und diese Bohrmaschine, die ist eigentlich wie die Gabe, die wir haben. Nicht alle von uns sind Bohrmaschinen, aber wenn man die Gabe der Bohrmaschine hat, dann hilft das extrem beim Löcherbohren. Meine Gaben, die seht ihr hier, das ist Lehren, also was ich gut kann, ist etwas lesen und dann das so übersetzen, dass man es dann auch versteht. Und Erkenntnis, das heißt etwas in der Bibel lesen und da die wichtigsten Punkte raussuchen. Und dann habe ich noch die Gabe der Organisation. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Es gibt natürlich unterschiedliche Gaben, habe ich gesagt. Will schnell einer nach vorne kommen und die Bohrmaschine holen? Ja. Nochmals jemand? Ihr könnt mal euch da hinstellen. Ja. Am besten hier, weil sonst sehen die Leute, stellen wir da an, weil ich die Fenster gesenkt habe. Und nochmal seine Gabe. Jetzt ist es logisch, oder wenn ich sage, wir müssen ein Loch bohren, wer würde da am besten in Frage kommen? Na klar. Und wenn ich sage, na, eigentlich müssen wir das Brett in zwei schneiden, trennen, da kommst du, genau. Wobei, du kannst mit dem Brett gar nichts machen. Ne? Was ist jetzt wichtig, wenn ich eine Aufgabe habe? Ist doch wichtig, dass ihr wisst, welches Werkzeug ihr habt. Ist ja klar, also dass Hanna sich jetzt nicht gemeldet hat, ist logisch. Oder das wäre etwa so, wie wenn ich heute Morgen ans Klavier gesessen wäre und den Lobpreis geleitet habe. Aber bei der Bohrmaschine, man könnte theoretisch auch Haufen Löcher bohren, bis das Brett in zwei wäre. Ist extrem mühsam. Und man macht eigentlich nicht das, was man am besten kann. Manchmal machen wir das aber in unserem Leben so. Weil wir nicht recht wissen, welches Werkzeug wir haben, bohren wir wie die Wilden, bis das Brett endlich in zwei ist, anstelle, dass wir den Kollegen holen, der die Säge in der Hand hält. Deshalb ist es wichtig, dass ihr wisst, was ihr gut könnt und was ihr nicht gut könnt. Dass ihr das auch ausprobiert. So wie zum Beispiel Lisa heute Morgen, die Moderation macht. Sie versucht das mal und schaut, geht das gut, kann ich das, habe ich da Talent, habe ich eine Gabe dafür. Und wenn sie sich bestätigt fühlt, macht sie weiter und sonst versucht sie was anderes. Und ich möchte euch ermutigen, die Jungen, aber auch die Eltern, dass ihr euch immer wieder hinterfragt, was kann ich gut, was ist meine Gabe, was ist mein Talent. So, jetzt wird es langsam schwer, oder? Jetzt dürft ihr das wieder zurückgeben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dankeschön. So. Dann bohren wir jetzt hier das Loch. Das ist etwas mühsam. Wahrscheinlich ist die Sinn der Bohrmaschine so. Oder so. Oder fehlt noch was? Der Akku, natürlich die Stromversorgung. Und zwar hat jedes Gerät auch die richtige Stromversorgung. Das hier müssen wir einstecken. Und für das hier brauchen wir einen Akku. Schon viel besser. Jetzt könnten wir eigentlich bohren. Und wenn ihr euch richtig erinnert, im Bibeltext von Paulus hatte, der sprach auch vom Akku. Der sprach davon, dass Gott uns mit Energie versorgt, dass Gott uns in uns antreibt. Ich habe hier den Akku mitgebracht, hier den Akku. Und meine Energien, das ist das, was mich innerlich antreibt. Das gibt verschiedene Modelle, die man da anschauen kann. Da gibt es Psychologen, die sich was überlegen, wie erfreut und erjung und so weiter. Es gibt auch bei den Christen, die haben sich auch Modelle gebaut und Varianten und das unterteilt. Bei den Gaben finden wir eine Liste in der Bibel, wo steht das und das und das sind die Gaben. Bei den Energien finden wir das nicht. Aber wenn wir uns beobachten, dann können wir erkennen, was uns antreibt. Bei mir ist es zum Beispiel Identität oder Selbstwert. Mich treibt es an, mich immer wieder zu beweisen, mir zu sagen, immer wieder das Beste zu geben. Immer wieder versuchen, mich wirklich 100% einzusetzen. Das treibt mich immer wieder an. Und da gibt es aber eine Falle dabei. Wenn ich dann versuche, mich zu vergleichen mit anderen, dann werde ich neidisch. Dann geht es nur noch darum, bin ich gut, bin ich besser. Und es wäre so, wie wenn ich meine Energie brauche, um mich selber zu drehen. Es geht nur um mich. Und irgendeiner kommt und der hat ein größeres Plakat und der dreht schneller. Dann muss ich immer schneller. Das Ganze ist aber recht sinnlos. Weil ich verpuffe meine Energie für nichts. Es bringt mir Stress, weil es immer jemand gibt, der noch besser in der Schule ist, jemand gibt, der noch besser Fußball spielen kann, jemand, der noch schönere Zeichnungen macht, jemand, der noch erfolgreicher ist im Beruf. Und der Ausweg dort ist, dass ich meine Energie für Gott einsetze, für die Gemeinschaft, für die Nächsten. Dass ich meine Energie einsetze, zum Beispiel um zu predigen. Dass es nicht darum geht, dass ich der Beste bin und der Erfolgreichste im Geschäft, sondern dass ich diesen Antrieb, immer alles möglichst gut zu machen, das einsetze, mehr in der Bibel lese, mehr theologische Kommentare lese, dann noch besser predigen kann. Genau. Die zweite Energie, die mich stark antreibt, ist das Sicherheitsgedanke. Ich bin so ein Sicherheitsmensch. Für mich ist Sicherheit wichtig. Und dann ist es nahe, dass man auch beim Geld versucht, alles zu behalten, dass man es ja nicht ausgibt, man weiß ja nie, was kommt. Man will alles sonst immer sicher haben. Und das kann zu Geiz werden. Wenn ich das umkehre und investiere in andere Menschen und darauf zähle, dass es wie eine Investition ist in Gottes Reich und dass er mich versorgt, dann kann das andere vorwärts bringen, dann kann das andere weiterbringen. Wenn ich meine Ressourcen für andere einsetze. Und ich finde das echt genial, wie meine Antriebe, die innen, das, was mich antreibt, das, was mir wichtig ist, und das kann man nicht stoppen. Wenn ich eine Art bin und dass diesen Drang habe, etwas perfekt, etwas super zu machen, wenn ich das aufhalten wollte, wäre es wie, wenn ich in die Aare stehen würde und versuche, das Wasser zurückzuhalten. Das geht nicht. Was ich machen kann, ist immer wieder schauen, auf was habe ich meine Energie ausgerichtet. Dass ich dann meine Gaben einsetze und das für Aufgaben einsetze, wo das auch dazu passt, zum Beispiel predigen, zum Beispiel Hausbibelkreise vorbereiten, zum Beispiel Moderation machen. Das hat mehr mit Organisation zu tun, dass man sich überlegt, was muss man machen für den Gottesdienst. Gemeindewochenenden organisieren. Und dort funktioniere ich wie von selbst. Wir waren vor einigen Wochen an einem Wochenende, vor ein paar Wochen, im Gemeindewochenende. Und das gibt mir Energie, wenn ich dort organisieren kann und noch etwas vorbereiten und dann noch im Saal Poster aufhängen. Das befriedigt mich viel mehr, als wenn ich da und dann die Leute sehe, da Kaffee trinken und Kuchen essen und schwatzen. Das ist das, was mich zufrieden macht. Wenn ich sehe, den Leuten geht es gut und ich kann etwas tun, damit es ihnen noch besser geht. Und das ist dieses Positive. Und ich glaube, das ist das, was auch Paulus gemeint hat, diese Energie, die er in uns gibt. Und wenn wir die auf Gottes Reich lenken können, dann werden wir zufrieden, dann hilft er uns weiter. Dann geht es wie von selbst. Und es ist kein Krampf, dass ich jetzt, weil die anderen dürfen Kaffee trinken und ich muss noch die Poster aufhängen und soll doch jemand von denen mal seinen Hintern heben, damit er mir helfen kann. Nein, das will ich gar nicht, weil durch das, wie ich bin, treibt mich das an. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle kennen, wie wir so funktionieren. Und wenn du jetzt denkst, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was meine Gaben sind, und ich weiß, ich kenne mich eigentlich gar nicht so recht, ich weiß gar nicht so recht, was ich kann, wo mein Antrieb ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du darüber nachdenkst. Es gibt auch so Kurse, Seminare, die man machen kann, um die Gaben kennenzulernen, um seine inneren Antriebe kennenzulernen. Komm doch nachher auf mich zu oder auf sonst jemand und sag, hey, ich möchte das kennenlernen. Weil ich glaube, wir können so als Gemeinde, können wir sowas organisieren, dann können wir unsere Gaben besser kennenlernen. Und wenn du sie schon kennst, überleg ich dir nochmals, was kann ich wirklich gut, was treibt mich wirklich an. Und meistens ist das nicht einfach so mit einem Test gemacht, sondern man muss sich beschäftigen mit sich selbst, sich selber besser kennenlernen und so schauen, wie man selber funktioniert. Ich finde es absolut genial, als ich mich damit beschäftigt habe, wie Gott wirklich, wie man sieht, wie diese Stelle von Paulus, wie das wirklich zusammenwirkt, wie das wirklich in meinem Leben zusammenwirkt und wie das wirklich zusammenpasst, so wie der Akku zur Bohrmaschine und zum Brett passt. so passen meine inneren Antriebe zu meinen Gaben und natürlich dann auch zu meinen Aufgaben. Wie ist das bei dir? Ich möchte dir 2 Minuten oder 1 Minute Zeit geben, um zu überlegen, welche Farbe du bist, ob du weißt, was du gut kannst, ob du vielleicht eine Idee hast, was du gerne ausprobieren möchtest, so wie Lisa, auch moderieren oder an der Technik oder sonst irgendwo. Du weißt, was dich antreibt, wo du immer wieder stolperst, wo du im Fluss stehst und versuchst, die innere Energie aufzuhalten, weil die doch so nicht christlich ist, anstelle sie laufen zu lassen für das Reich Gottes. Jesus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin, dass du uns alle so gemacht hast, wie wir sind. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns so genial gemacht hast, dass alles zusammenpasst, dass du in uns diese Energie gelegt hast und uns immer wieder mit Energie versorgst, damit wir in deinem Reich bauen können, damit wir unseren Mitmenschen helfen können, damit wir sie voranbringen können und ihren Nöten begegnen können. Ich möchte dir Danke sagen, dass du jeden von uns und jede von uns mit Gaben versehen hast. Dass es niemanden gibt, der nichts kann, sondern dass jeder seine Spezialität hat. Ich möchte dir Danke sagen, dass du jeden von uns brauchen kannst. Dass bei dir niemand auf der Ersatzbank sitzt, sondern dass alle da sind, dass alle gebraucht werden. Egal wie wir uns selber fühlen. Vielen Dank hilfst du uns dabei und vielen Dank, ja, hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt, dass wir das erkennen können, der uns hilft und uns auch mit uns versorgt. Ich lobe und preise dich dafür und sage dir vielmals Danke.